Wir gehören zur Tischlesung aus dem Buch Philothea Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute vom zweiten Teil, das Kapitel 6 bis 12. Sechstes Kapitel, dritter Teil der Betrachtung, Affekte und Entschlüsse. Die Betrachtung weckt Regungen des Herzens im Willen, dem Sitz der Affekte, so die Liebe zu Gott und dem Nächsten, die Sehnsucht nach dem Himmel, den Eifer für das Heil der Seelen und für die Nachfolge Christi, Mitleid, Bewunderung, Freude, Furcht vor Gottes Ungnade, vor dem Gericht und der Hölle, Hass gegen die Sünde, Vertrauen in Gottes Güte und Erbarmen, Scham über das frühere Sündenleben. In diesen Affekten soll sich die Seele ergießen und entfalten, so viel es ihr nur möglich ist. Brauchst du dazu Hilfe, so nimm den ersten Band der Betrachtungen von Don Andrea Capilla zur Hand und lies seine Vorrede, in der er zeigt, wie man seine Affekte vertieft. Noch eingehender spricht davon von P. Arias in seiner Abhandlung über die Betrachtung. Du darfst dich aber nicht mit diesen allgemeinen Affekten begnügen, musst sie vielmehr in besondere, ins Einzelne gehende Vorsätze für deine Besserung umwandeln. So wird wohl das erste Wort des Herrn am Kreuz in dir den Wunsch wecken, ihm nachzufolgen, deinen Feinden zu verzeihen und sie zu lieben. Ich muss aber sagen, das ist zu wenig, wenn du nicht einen besonderen Entschluss hinzufügst, wie diesen, ich werde mich also nicht mehr über diese und jene Worte beleidigen zeigen, die der oder jener, mein Nachbar oder meine Nachbarin, mein Diener oder meine Magd über mich sagen, noch auch über die Geringschätzung, die dieser oder jener zeigt, im Gegenteil, ich will dies oder das tun, um sie zu gewinnen, um zu besänftigen und so weiter. So wirst du deine Fehler in kurzer Zeit bessern, durch bloße Affekte dagegen lässt sich das nur langsam und mangelhaft erreichen. Siebtes Kapitel. Schluss und geistlicher Blumenstrauß. Beschließe die Betrachtung mit drei Dingen, die du so demütig wie möglich verrichten sollst. Das erste, die Danksagung. Danke Gott für die Affekte und Entschlüsse, die er dir gegeben, für seine Güte und Barmherzigkeit, die du in der Betrachtung von Neuem geschaut hast. Das zweite, die Aufopferung. Opfere Gott seine Güte und Barmherzigkeit auf, das kostbare Blut, das Leiden und Sterben, die Tugenden seines Sohnes und in Vereinigung mit ihnen deine Affekte und Entschlüsse. Das dritte, die Bitte. Bitte Gott, beschwöre ihn, dass er dir die Gnade und Tugenden seines Sohnes mitteile, dass er deine Affekte und Entschlüsse segne, damit du sie treu durchführen mögest. Bete dann für die Kirche, deine Seelenhirten, deine Eltern, Freunde und andere liebe Menschen. Rufe die Fürbitte unserer lieben Frau, der Engel und Heiligen an. Zum Schluss bete das Vaterunser und gegrüßt seist du, Maria, das Gebet, das für alle Gläubige bestimmt und allen notwendig ist. Ich habe noch hinzugefügt, du sollst einen kleinen Blumenstrauß frommer Gedanken mitnehmen. Ich verstehe das so. Wer in einem schönen Garten spazieren geht, nimmt gern einige Blumen mit, um sich an ihren Wohlgeruch zu erfreuen und sie den ganzen Tag bei sich zu haben. Wenn unser Geist sich in einem Geheimnis ergangen hat, dann wählen wir zwei oder drei Gedanken aus, die uns am besten gefielen, die für unseren Fortschritt am nützlichsten sind, und tagsüber öfter daran zu denken und ihren geistigen Duft in uns aufzunehmen. Das tun wir am besten am Ort unserer Betrachtung, indem wir dort noch eine Weile bleiben oder nachher einige Zeit allein auf- und abgehen. Achtes Kapitel. Nützliche Ratschläge für die Betrachtung. Erstens, es ist vor allem notwendig, dass du nach der Betrachtung die Entschlüsse, die du in ihrem Verlauf gefasst hast, festhältst und tagsüber sorgfältig ausführst. Sie sind ja die große Frucht der Betrachtung, ohne die sie nicht nur annütz, sondern oft sogar schädlich ist, weil bloß betrachtete, aber nicht geübte Tugenden Geist und Herz nur aufblähen. Man meint dann, das zu sein, wozu man sich entschlossen hat. Das stimmt dann, wenn die Entschlüsse lebendig und fest sind. Das sind sie aber nicht, sondern eitel und gefährlich, wenn sie nicht ausgeführt werden. Deshalb muss man sich auf jede Weise bemühen, sich auszuführen und dazu die Gelegenheit suchen, die Großen wie die Kleinen. Habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, durch Güte jene zu gewinnen, die mich beleidigt haben, so suche ich an diesem Tag den Betreffenden zu begegnen und sie freundlich zu grüßen. Kann ich sie nicht treffen, dann will ich wenigstens gut von ihnen sprechen und für sie beten. Nach der Betrachtung musst du dich in Acht nehmen, deinem Herzen keinen Stoß zu versetzen. Damit würdest du das Kostbare verschütten, das du durch die Betrachtung gewonnen hast. Ich will sagen, bleib eine Zeit lang still, wende dich ganz ruhig vom Gebet zur Arbeit hin und halte, solange es dir möglich ist, die Stimmung und Affekte fest, die du empfangen hast. Wer in einem schönen Porzellangefäß eine kostbare Flüssigkeit nach Hause trägt, wird gewiss vorsichtig gehen, nicht seitwärts, sondern vor sich hinschauen, um nicht über einen Stein zu stolpern oder einen Fehltritt zu machen. Er wird auf das Gefäß schauen, ob er es auch gerade hält. So handle auch du nach der Betrachtung. Zerstreue dich nicht sogleich, sondern schau ruhig vor dich hin. Triffst du jemand, mit dem du sprechen musst, so tu es ruhig. Schau aber zugleich auf dein Herz, dass die kostbare Flüssigkeit deiner Geistessammlung so wenig wie möglich ausfließe. Drittens, du musst auch lernen, vom Gebet zu jeder Arbeit überzugehen, die dein Beruf und Stand verlangen, auch wenn sie weit ab von den Affekten deiner Betrachtung liegt. So muss der Rechtsanwalt nach der Betrachtung an die Prozessrede gehen, der Kaufmann zu seinem Geschäft, die verheiratete Frau an ihre Ehepflichten und häuslichen Arbeiten, und das so ruhig und friedlich, dass es keine Störung im Seelenleben gibt. Das eine wie das andere ist ja Gottes Wille, darum muss man auch im Geist der Demut und Frömmigkeit vom einen zum anderen übergehen können. Viertens. Zuweilen wird es verkommen, dass dein Herz sogleich nach der Vorbereitung ganz von Gott ergriffen und bewegt ist. Dann überlasse dich ruhig diesem Zug ohne Rücksicht auf die Methode, die ich dir gegeben habe. Für gewöhnlich soll wohl die Erwägung den Affekten vorausgehen. Gibt aber der Heilige Geist Affekte vor der Erwägung, so bemühe dich nicht um Erwägung, denn sie dienen noch doch nur dazu, Affekte hervorzurufen. Mit einem Wort, sei jederzeit bereit, die Affekte aufzunehmen, ob sie sich von nun vor oder nach der Erwägung einstellen. Wenn ich die Affekte nach den Erwägungen eingereiht habe, so geschah es nur, um die einzelnen Bausteine und Betrachtungen besser darzustellen. Allgemein jedoch gilt die Regel, man darf die Affekte nicht zurückdrängen, sondern muss ihnen freien Lauf lassen, sobald sie sich einstellen. Das sage ich nicht nur von den Affekten, sondern auch vom Dankgebet, der Aufopferung, dem Bittgebet, die ebenso während der Erwägung verrichtet werden können. Man darf sie ebenso wenig zurückhalten wie die Affekte, wenn man sie auch am Schluss der Betrachtung noch einmal erwecken soll. Die Entschlüsse soll man erst nach den Affekten am Ende der Betrachtung fassen, da wir uns hierzu unsere alltäglichen persönlichen Lebensverhältnisse vergegenwärtigen müssen. Bestünde die Gefahr der Zerstreuung, wollte man sie während der Affekte fassen. Fünftens. Bei den Affekten und Entschlüssen ist es gut, mit dem Heiland zu sprechen oder mit den Engeln oder mit den Personen, die in dem Geheimnis vorkommen, mit dem Heiligen oder auch mit sich selbst. Das heißt mit seinem eigenen Herzen. Man kann auch die Sünder ansprechen und sogar die vernunftlose Kreatur, wie wir es in den Psalmen Davids oder in den Gebeten und Betrachtungen der Heiligen finden. Neuntes Kapitel. Trockenheit bei der Betrachtung. Kommt es vor, dass du an der Betrachtung keinen Geschmack und keine Freude findest, so bitte ich dich, beunruhige dich deshalb nicht. Verrichte in solchen Zeiten mündliche Gebete, klage beim Herrn über dich selbst, bekenne deine Unwürdigkeit, bitte ihn um seine Hilfe oder küsse sein Bild, wenn du es bei der Hand hast, und sprich mit Jakob. Ich lasse nicht von dir, o Herr, du segnest mich denn. Genesis 32,26. Oder mit der Kanaaniterin Ja, Herr, ich bin eine Hündlein, aber die Hunde fressen doch auch die Brosamen, die vom Tisch des Herrn abfallen. Matthäus 15, 27. Ein anderes Mal nimm ein Buch zur Hand, lies es aufmerksam, bis dein Geist wieder rege und ausgeruht ist. Oder spone dein Herz an durch körperliche Bewegung oder fromme Haltung. Kreuze zum Beispiel deine Arme über der Brust, küsse das Kruzifix, wirf dich auf die Knie, natürlich nur, wenn du allein für dich bist. Empfindest du nach all dem noch immer keine Freude, dann rege dich darüber nicht auf, so groß auch die Dürre deiner Seele sein mag. Bleib einfach in frommer Haltung vor Gott. Wie viele Höflinge betreten oft und oft im Laufe des Jahres die Gemächer des Fürsten, nur um von ihm gesehen zu werden und ihm ihre Aufwartung zu machen, ohne Hoffnung, ihn auch anzusprechen zu können. So müssen auch wir ganz schlicht und einfach vor Gott hintreten im Gebet, um unsere Pflicht zu erfüllen und unsere Treue zu zeigen. Gefällt es der göttlichen Majestät, mit uns zu sprechen und sich mit uns durch heilige Einsprechungen und Empfindungen der Freude zu unterhalten, dann soll es uns eine große Ehre und festliche Freude sein. Gefällt es aber Gott, uns diese Gnade nicht zu erweisen, lässt er uns stehen, ohne mit uns zu sprechen, als ob er uns gar nicht sähe und wir gar nicht in seiner Gegenwart wären. So dürfen wir trotzdem nicht fortgehen, sondern müssen im Gegenteil vor der unendlichen Güte in frommer und ruhiger Haltung verharren. Dann wird Gott unfehlbar unsere Geduld wohlgefällig aufnehmen, unsere unbeirrbare Beharrlichkeit sehen und ein anderes Mal, wenn wir wieder zu ihm kommen, uns mit seinen Freuden beschenken und uns die Seligkeit des heiligen Gebetes fühlen lassen. Tut er es aber nicht, dann wollen wir uns auch damit zufrieden geben. Es ist für uns schon eine zu große Ehre, bei ihm zu sein und von ihm gesehen zu werden. 10. Kapitel, die Morgenübung. Außer dieser ganz durchformten innerlichen Gebetszeit und den dazu gehörenden mündlichen Gebeten, die du einmal am Tag verrichten sollst, gibt es noch 5 verschiedene kürzere Gebetsübungen, die diesem großen Gebet gleichsam entsprießen. Die erste ist am Morgen zu verrichten und eine allgemeine Vorbereitung auf das ganze Tagwerk verrichtet sie folgendermaßen. Erstens. Bete Gott an und danke ihm für die Gnade, dass er dich in der vergangenen Nacht erhalten hat. Hast du während dieser irgendwie gesündigt, so bitte ihn um Verzeihung. Zweitens, denke daran, dass der gegenwärtige Tag dir gegeben wurde, damit du durch ihn die Ewigkeit gewinnest. Nimm dir fest vor, den Tag dafür gut zu nützen. Drittens, überlege im Voraus, welche Arbeiten, Geschäfte und Gelegenheiten dir an diesem Tag begegnen werden. Gott zu dienen, welche Versuchungen wohl kommen könnten, ihn durch Zorn, Eitelkeit oder andere Verfehlung zu beleidigen. Bereite dich durch einen heiligen Entschluss vor, die sich bietenden Möglichkeiten, Gott zu dienen und in der Frömmigkeit voranzukommen. Gut zu nützen, nimm dir vor, alles zu vermeiden, zu bekämpfen und zu überwinden, was mit deinem Seelenheil und Gottes Ehre nicht vereinbar ist. Es genügt aber nicht, diesen Entschluss zu fassen. Man muss auch die Mittel vorbereiten, ihn zu verwirklichen. Sehe ich zum Beispiel, dass ich mit einem leidenschaftlichen, zornmütigen Menschen zu tun haben werde, dann will ich mir nicht nur vornehmen, alles zu vermeiden, was ihn reizen könnte, sondern ich werde auch meine Worte überlegen, um ihn zuvor zu kommen oder auch nachdenken, wenn ich beiziehen könnte, um ihn zu besänftigen. Sehe ich voraus, dass ich einen Kranken besuchen soll, so wähle ich die geeignete Zeit dafür und überlege, womit ich ihn trösten und ihm helfen könnte. Das Gleiche gilt auch für andere Gelegenheiten und Möglichkeiten. Viertens, dann demütige dich vor Gott. Gib zu, dass du die Entschlüsse nicht aus eigener Kraft durchzuführen vermagst, dass du allein weder das Schlechte meiden noch das Gute vollbringen kannst. Opfere dein Herz mit all seinen guten Entschlüssen der göttlichen Majestät auf. Bitte sie, es unter ihren Schutz zu nehmen, um zum guten Gelingen in ihrem Dienste zu stärken. Sprich in deinem Herzen dies oder Ähnliches. Herr, sieh dies arme und elende Herz, das durch deine Güte gute Regungen empfunden. Es ist aber zu schwach und armselig, um das Gute zu wirken, das es wünscht. Wenn du nicht deinen himmlischen Segen gibst, um den ich dich bitte, guter Vater, durch die Verdienste des Leidens, deines Sohnes, dessen Ehre ich diesen Tag und mein ganzes Leben geweihe. Rufe auch unsere liebe Frau an, deinen Schutzengel und die Heiligen, damit sie dir dabei helfen. Alle diese geistlichen Affekte sollen aber kurz und lebendig vollzogen werden, nach Möglichkeit, bevor du aus deinem Zimmer gehst, damit durch diese Übung alles von Gottes Segen befruchtet sei, was du tagsüber tust. Ich bitte dich, sie niemals zu unterlassen. 11. Kapitel. Die Abendübung und die Gewissensforschung. Wie du vor dem Mittagessen deine Seele durch die Betrachtung nährst, so wirst du ihr auch vor dem Abendessen noch etwas geistliche Nahrung geben. Nimm dir also vorher etwas Zeit zum Gebet. Wirf dich anbetend vor Gott nieder. Halte dich gesammelt beim gekreuzigten Jesus, den du dir durch eine einfache Erwägung und einen inneren Blick vorstellst. Und erneuere in deinem Herzen die Flammen der Morgenbetrachtung durch einige lebhafte Stoßgebete zum göttlichen Heiland deiner Seele. Du kannst auch die Punkte wiederholen, die dich in der Morgenbetrachtung am meisten angesprochen haben, oder deine Seele durch andere Gegenstände anregen, wie es dir gelegener ist. Die Gewissensforschung, die man immer vornimmt, ehe man zu Bett geht, soll wie folgt gehalten werden. 1. Danke Gott, dass er dich in diesem Tag erhalten hat. 2. Prüfe dein Verhalten während des ganzen Tages, um dies leichter zu können, überlege, wo und bei wem du warst, womit du dich beschäftigt hast. 3. Glaubst du, etwas Gutes getan zu haben, so danke Gott. Hast du aber in Gedanken, Worten oder Werken gesündigt, dann bitte die göttliche Majestät um Verzeihung und nimm dir vor, es bei der nächsten Gelegenheit zu beichten und dich gründlich zu bessern. 4. Dann empfiehlt der göttlichen Vorsehung deinen Leib und deine Seele, die Kirche, die Eltern und Freunde. Bete zu unserer lieben Frau, zum Schutzengel und zu den Heiligen, dass sie über dich und für dich wachen mögen. Bitte Gott um seinen Segen und begib dich zur Ruhe, die uns nach seinem Willen notwendig ist. Diese Übung darf man nie vergessen, ebenso wenig wie die Morgenübung. Durch die eine öffnen wir die Augen unserer Seele der Sonne der Gerechtigkeit, durch die andere schließen wir sie vor der Finsternis der Hölle. 12. Kapitel. Die geistliche Einkehr. Hier will ich dich recht besorgt wissen, meinen Ratschlägen zu folgen, denn in diesem Kapitel findest du eines der sichersten Mittel zum geistlichen Fortschritt. So oft es dir tagsüber möglich ist, rufe deinen Geist in die Gegenwart Gottes zurück, auf eine der 4 Arten, die ich dir angegeben habe. Denke an das, was Gott tut und womit du dich beschäftigst. Du wirst seine Augen auf dir ruhen sehen, das mit unbeschreiblicher Liebe ständig auf dich berichtet ist. Warum, mein Gott, wirst du sagen, blicke ich nicht ständig auf dich, wie du immer auf mich schaust? Warum denkst du so oft an mich, Herr, und ich denke so selten an dich? Wo bist du, meine Seele? Deine wahre Heimat ist Gott, wo aber sind wir tatsächlich? Die Vögel haben ihre Nester auf den Bäumen, um sich dorthin zurückzuziehen, wenn sie dessen bedürfen. Der Hirsch hat sein Gebüsch und sein Dickicht, in dem er sich verbirgt und vergräbt und im Sommer der Kühle des Schattens erfreut. So muss auch unser Herz sich jeden Tag irgendeinen Platz suchen, den Kalvarienberg, die Wunden des Herrn oder einen Ort nahe bei ihm, um sich dorthin inmitten der äußeren Arbeiten bei jeder Gelegenheit zurückzuziehen, sich dort zu stärken und zu erholen und sich wie in einer Festung gegen die Versuchung zu verteidigen. Glücklich eine Seele, die in Wahrheit zum Herrn sagen kann, du bist meine Zuflucht, mein Schutzwall, mein Dach gegen den Regen, mein Schatten gegen die Hitze. Psalm 31,3. Führe also dein Herz immer wieder in die Einsamkeit, während du nach außen hin im Gespräch oder bei Geschäften bist. Dies ist geistige Einkehr, kann in keiner Weise durch die Gegenwart vieler Menschen verhindert werden. Sie umgeben dich ja nur äußerlich, während dein Herz ausschließlich in der Gegenwart des alleinigen Gottes bleibt. Wie die Psalmen zeigen, verfuhr David so bei all seinen Beschäftigungen. Herr, ich bin immer bei dir. Psalm 73, 23. Ich sehe mein Gott immer vor mir. Psalm 15, 8. Ich habe meine Augen zu dir erhoben, o Gott, der du im Himmel thronst. Psalm 123, 1. Meine Augen sind immer auf Gott gerichtet. Psalm 25, 15. Gespräche sind ja gewöhnlich nicht so wichtig, dass man nicht von Zeit zu Zeit sein Herz davon zurückziehen könnte, um es in diese göttliche Einsamkeit zu führen. Die Eltern der heiligen Katharina von Siena hatte dieser jede äußere Möglichkeit zu beten genommen. Da lehrte sie der Herr, in ihrem Herzen ein kleines Heiligtum zu errichten, wohin sie sich im Geist zurückziehen und dadurch mitten in äußeren Beschäftigungen der heiligen Herzens Einsamkeit obliegen könnte. Wenn die Welt sie angriff, dann lag ihr nichts daran. Sie schloss sich in ihr Heiligtum ein, wo der göttliche Bräutigam sie tröstete. Deshalb riet sie auch allen geistlichen Kindern, sich im Herzen ein solches Gemach einzurichten und darin zu verweilen. Zieh dich also zuweilen von allen Gedanken zurück in dein Herz, damit deine Seele fern von allen Menschen innigste Zwiesprach mit ihrem Gott halten und mit David sagen kann, gleich dem einsamen Falken habe ich gewacht, wie Nachtkauz und Eule mich in alten Mauern verborgen und war dem einsamen Sperling auf dem Dache gleich. Psalm 102, 7. Diese Worte zeigen uns in ihrer ursprünglichen Bedeutung, dass dieser große König manche Stunden einsam in der Betrachtung göttlicher Dinge verbrachte. Im mystischen Sinn weisen sie uns auf drei vorzügliche Zufluchtsorte hin, gleichsam drei Einsiedeleien, wo wir uns in der Einsamkeit bemühen können, dem Heiland ähnlich zu werden. Er war ja auf dem Kalvarienberg, dem einsamen Pelikan, gleich der durch sein Blut seine Jungen wieder ins Leben zurückruft. Er war bei seiner Geburt im verlassenen Stall gleich der Eule im alten Gemäuer, als er weinend unsere Fehler und Sünden beklagte, und am Tage der Himmelfahrt war er dem Sperling gleich, als er zum Himmel emporstieg, der das Dach der Welt ist. Zu jeder dieser drei Städten können wir aus dem Trubel unserer Geschäfte unsere Zuflucht nehmen. Als der selige Graf Eleazar von Arien in der Provence lange Zeit fern von seiner frommen und keuschen Frau Delphina weilte, sandte sie ihm einen Boten, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Eleazar schickte ihr folgende Antwort: «Es geht mir gut, liebste Gemahlin. Wenn du mich sehen willst, dann suche mich in der Seitenwunde unseres gütigen Heilands. Dort wohne ich. Dort wirst du mich finden, anderswo suchst du mich vergeblich.» Das ist Kapitel 6 bis 12 aus der Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales vom Franz Sales Verlag Eichstätt in Wien.